Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Groß gefeiert wurde nicht an diesem 150. Geburtstag des ersten deutschen Nationalstaates. Einerseits dominiert Corona und die diversen Verschärfungen des Lockdowns die Berichterstattung. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Auftakt einer Geschichte voller Katastrophen, der schließlich in den entfesselten Nationalismus und Rassismus des Nationalsozialismus mündete, Anlass zum Feiern gibt. Hinzu kommt, dass viele Deutsche sich eher als überzeugte Europäer sehen. Allerdings, so lässt sich heute beobachten, stärkt dieses Desinteresse an der Nation vor allem die politische Rechte, die Nation nun zu ihrer Sache macht. Höchste Zeit, das Thema wieder in den Blick zu nehmen, meinen einige Wissenschaftler. Ingeborg Breuer berichtet.
Imagine, sang John Lennon 1971. Stell dir vor, es gibt keine Länder, keine Religionen, sondern die Welt würde eins, heißt es da sinngemäß. Lennon entwirft die Vision einer friedlichen, solidarischen Welt. Das Gegenmodell zu einer Welt voller Grenzen, voller Neid, Aggression und Konkurrenz. Eine Welt, in der es nichts gäbe, für das man töten oder sterben würde.
Wenn man es versucht, ein demokratisches Europa aufzubauen, ja, ist die nationale Identität sicherlich das Unwichtigste.
Behauptet der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Und?
Das Konzept der Nation, ja, hat sich nach allem, was wir auch aus der Geschichte wissen, von den großen Verbrechen im Namen der Nation eigentlich erledigt.
Folgt man den Diskursen vor allem linksliberaler Intellektueller, dann sind Nationalstaaten überholt. Seit ihrer Herausbildung, vor allem im 19. Jahrhundert, säten sie vor allem Unfrieden. Der Einheit nach innen entsprach eine oft aggressive, ja kriegerische Abgrenzung nach außen, gegenüber denen, die nicht dazugehören, den Widersachern, den Feinden. Denationalisierung scheint die Antwort auf solche historischen Erfahrungen. Deshalb rief zum Beispiel im Jahr 2018 Robert Menasse mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerreau die Europäische Republik aus. Erst wenn die Grenzen zwischen den Nationen fielen, so Ulrike Guerreau, dominierte nicht mehr das Männliche, Nationalstaat, Krieg, Macht, Militär, sondern Europa und schließlich die ganze Welt könnte zu einem nachnationalen Matriarchat werden. In einem Werbespot für diese Idee sagte Ulrike Guerreau:
Der Nationalstaat muss in Europa abgeschafft werden, denn wir wollen ja eine europäische Demokratie. Deswegen müssen wir verstehen, dass die Nation ja nicht der Träger von Identität ist. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
Im Rahmen der Modernisierungstheorie nämlich ging man davon aus, dass sich die Nationen auf dem Weg in eine kosmopolitische Weltgesellschaft früher oder später von selbst auflösen würden.
Resümiert Aleida Assmann, emeritierte Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft, in einem Vortrag im ORF Radiokulturhaus in Wien.
Modernisierungstheoretiker, Technokraten, Manager, aber auch linke Intellektuelle teilten ein Geschichtsbild, in dem sich die Nation aus der Geschichte verabschiedet.
Die Idee der Nation hatte einen historischen Beginn. Und wie alles, was in der Geschichte einen Beginn hat, wird es ein Ende haben,
schreibt Robert Menasse. Nationalstaaten basieren nämlich nicht auf einer natürlichen Ordnung, sondern sind künstliche Konstrukte. Und das heißt, sie sind nicht alternativlos.
Sicher, man muss verstehen, Nationen sind nicht einfach da, sondern Nationen werden gemacht. Und deswegen ist es natürlich möglich, auch Nationen als soziale Konstrukte zu dekonstruieren. Aber sollten wir sie dekonstruieren? Das kommt darauf an. Wenn es darum geht, etwa rassistische Überlegenheitsfantasien zu entlarven, dann unbedingt. Aber Nationen zeichnen historisch eben nicht nur für Verbrechen verantwortlich, sondern sie stehen eben auch für gemeinschaftlichen Zusammenhalt.
Michael Bröning schrieb 2018 das Buch Lob der Nation. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York und Mitglied der SPD-Grundwertekommission wandte sich mit seinem Lob sowohl gegen das verbreitete Paradigma des Postnationalen als auch gegen die Neuerfindung Europas als Kontinent ohne Nationen. Sein Plädoyer für den Nationalstaat machte Schule. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Aleida Assmann ihr Buch »Die Wiedererfindung der Nation« und in den USA erschien im letzten Sommer das Manifest der Harvard-Historikerin Jill Lepore. Dieses Amerika – Manifest für eine bessere Nation. Den Büchern gemeinsam ist die Erkenntnis, dass das Desinteresse der Linken an der Nation vor allem die politische Rechte stärkte, die den Nationenbegriff so für sich reklamieren konnte.
In unserem liberalen Denken vergaßen wir die Nation. Aber illiberale Denker und ihre Bewegungen taten das Gegenteil. Rechte Nationalisten sind lautstark in die Öffentlichkeit zurückgekehrt und machten sich nun in der EU immer breiter.
Rechtspopulistische Politiker und Parteien fordern gegen die kosmopolitischen Visionen der Linken knallharte nationale Interessenpolitik ein. Zudem aber, darauf weist Michael Bröning hin, werden diese kosmopolitischen Visionen von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht getragen. Die überwiegende Zahl der Europäer definiert sich über ihre nationale Identität. Einzig bei den Deutschen sei dieses Nationalbewusstsein etwas weniger verbreitet. Das lässt vermuten, dass ausgerechnet die postnationale Sichtweise der kosmopolitischen Deutschen eine überraschend nationale Komponente enthält. Gerade aufgrund ihrer fatalen Geschichte seien die Deutschen besonders antinational gestimmt. Und damit verknüpft sich die Frage:
Inwiefern ist es statthaft, dass doch merkbare Unbehagen der Deutschen mit der Nation eben auf Europa zu übertragen und sozusagen angesichts der deutschen Geschichte ein Konzept zu stigmatisieren, das in anderen Kontexten eben gewissermaßen nicht Tatwaffe war, sondern Schutzschild. Wenn Sie sich Polen anschauen, dort ist der Nationalstaat historisch betrachtet ja eher nicht als Aggressor in Erscheinung getreten, sondern als Schutzschild, und zwar pikanterweise gegen Nationalismus und übersteigertes Nationalgefühl aus Deutschland.
Zudem sind demokratische Entscheidungen nach wie vor an nationalstaatliche Parlamente gebunden und supranationale Organisationen, nicht zuletzt die EU, leiden oft an einem Demokratiedefizit. All das legt die Frage nahe, ob der Nationalstaat vielleicht besser ist als sein Ruf. Warum wir die Nation fürchten, so auch der Untertitel von Aleida Assmanns Buch, ist vielen klar. Doch es fehlt die Antwort auf die Frage, warum wir sie brauchen. Michael Bröning gibt eine Antwort.
Wenn es nichts gibt, was uns als Staatsbürger miteinander verbindet, was uns als weltoffene Nation miteinander verbindet, wenn wir uns rein als frei schwebende Individuen begreifen, Menschen sind weniger bereit, das zu tun, wenn es die nationalstaatliche Ebene überschreitet.
Die Nation wirke gar als Solidaritätsgenerator, beschreibt auch der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Und wer nationale Identitäten auflösen will, fördere deshalb letztlich Entsolidarisierung. Das Gleiche gelte auch, findet Michael Bröning, wenn in der Migrationsdebatte offene Grenzen gefordert werden. Denn er befürchtet, dass sich damit gerade für die weniger Wohlhabenden in der Gesellschaft die Konkurrenz um Bildung, Arbeit und Wohnraum verschärfen könnte. Und auch globale Probleme, wie zum Beispiel der Klimawandel, ließen sich zwar keineswegs allein auf nationalstaatlicher, doch noch weniger einzig auf der Ebene supranationaler Organisationen lösen. Die Welt, so Brönings Fazit, leide heute gerade nicht an einem zu viel an Staatlichkeit, sondern an einem zu wenig. Die aktuellen Bedrohungen gingen heute nämlich vor allem von sogenannten Failed States, gescheiterten Staaten also aus, die nicht mehr in der Lage seien, ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Und das bedeutet?
Wenn Sie sich die Weltkarte anschauen, dann kann es uns beim besten Willen nicht darum gehen, Nationalstaatlichkeit zu überwinden, sondern es muss uns darum gehen, effektive Staatlichkeit überhaupt mal weltweit herzustellen.
Statt die Verteidigung des Nationalstaates den Rechten zu überlassen, wird es also Zeit, dass die liberale Linke eine Vorstellung von Nation entwickelt. Eine allerdings, die nicht charakterisiert ist durch Vormachtstreben, Chauvinismus und Ausschluss, wie es etwa Ex-Präsident Trump mit seiner America First-Politik demonstrierte.
Die USA sind wirklich eine Idee, die wir gemeinsam haben. Sie enthält eine Reihe von Verpflichtungen zu Gleichheit und Gerechtigkeit und Freiheit. Und wenn wir diese Ideen nicht bewahren, dann bindet uns sehr wenig aneinander.
Die amerikanische Historikerin Jill Lepore erinnert in ihrem Manifest für eine bessere Nation durchaus an die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte. Die Sklaverei, die Unterdrückung der Indianer, die Rassentrennung. Und dennoch seien der amerikanische Nationalismus und der Liberalismus aus demselben Grundstoff geformt. Denn die USA wurden, wie einer ihrer Gründerväter Thomas Paine es nannte, als ein Asyl für die Menschheit gegründet. Als eine liberale Nation, der jeder Mensch angehört, der ihre bürgerschaftlichen Ideale teilt. Dieser liberale Nationalismus sei aber heute gekapert von Illiberalen und Rassisten. Und die gelte es zu bekämpfen, nicht aber den Nationalismus selbst.
Nationen sind für sich genommen niemals brutal oder zivil, sondern nur in Bezug auf ihre kulturellen Programme.
Für Aleida Assmann gibt es nicht die Nation per se, sondern Nationen sind geprägt von Narrativen, die ihnen erst eine konkrete Gestalt verleihen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert habe Europa die Nation sakralisiert, habe sich in eine nationale Religion hereingesteigert, mit einer Hoffnung auf Erneuerung des Kontinents durch Gewalt. Solche thymotische, das heißt von einem männlich-kriegerischen Geist getragene Energie, müsse gebändigt werden, damit ein humaner nationaler Gedanke seine Stärke entfalten könne.
Entscheiden Sie sich für thymotischen Stolz oder für antithymotische Menschenwürde? Was erklären Sie für heilig? Die Nation, das Kollektiv, den Staat oder das Individuum? Es ist an der Zeit, dass wir positive Werte und Ideen mit der Nation verknüpfen und uns in Zeiten der politischen Gefahr auch wieder aktiver für sie einsetzen.
Aleida Assmann entwirft das Bild einer Nation, die nicht auf ethnischer Homogenität begründet ist. Sie warnt aber auch vor einem Nebeneinander in sich geschlossener Minderheiten. Die Nation brauche durchaus eine kulturelle Identität, die als Grundlage eines Aufeinanderzugehens diene und Integration erst ermögliche.
Die Nation ist auch so etwas wie eine Klammer für Integrationsangebote. Also in dem Moment, wo Menschen von außerhalb hier reinkommen, wollen die auch wissen, in was für einem Land sie leben. Nicht, dass sie eine Leitkultur vorgetragen bekommen, aber dass sie sich in diesem Land orientieren und da etwas aufnehmen, auch um zu partizipieren und auch selbst dazu etwas beizutragen. Sonst kann es auch passieren, dass Migranten, die hierher kommen, wenn hier überhaupt kein Nationsverständnis da ist, dass sie dann einfach ihrem Herkunftsland hörig geradezu bleiben und gar nicht hier sind. Dann hätten wir nämlich wieder ein neues Phänomen von Parallelgesellschaft kreiert. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
Mit der Corona-Pandemie allerdings fand sich der Traum von der einen Welt auf dem harten Boden der Wirklichkeit wieder. Der Nationalstaat feiert eine unerwartete Wiedergeburt. Staaten schlossen ihre Grenzen, verhängten Exportverbote für medizinisches Equipment. Es galt wieder die eigene Bevölkerung zuerst. Und auch jetzt, wo die EU-Staaten sich ihrer gegenseitigen Solidarität versichern, liege dies, so Jens Spahn vergangene Woche, im nationalen Interesse Deutschlands. Da stellt selbst Michael Bröning die Frage, ob die Nationalstaaten denn ihre zurückgefundene Stärke in Zukunft so schnell wieder aus der Hand geben. Das Narrativ des Nationalstaates wird jedenfalls noch einmal umgeschrieben werden.
Die Staaten waren es, die reagiert haben auf die Krise, aber die Staaten waren es auch, die vereinzelt eben massiv überreagiert haben. Und im Gegensatz dazu wurden die supranationalen Institutionen von der Krise eher kalt erwischt. Und wie wir wissen, hat auch die Europäische Union in Sachen Impfstoffbesorgung nicht eben Weltrekorde in Sachen Effizienz gerissen. Deswegen, ja, Corona, das war und das ist auch die Stunde des Staates, aber, und das sage ich jetzt als grundsätzlicher Freund von demokratischer Staatlichkeit, aber wir müssen schon aufpassen, dass diese Stunde des Staates nicht in eine Ewigkeit verwandelt wird. Und die Debatte in den kommenden Wochen und Monaten wird erneut darum gehen, welches Maß von demokratisch kontrollierter Staatlichkeit wir benötigen.